Gut. Dann lasst uns unsere Bibelauflage zum 1. Petrusbrief, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2. Erster Petrus Kapitel 2, und ich lese Vers 11 und 12. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Jemand hat mir gesagt, dass es im 1. Petrusbrief 5 Dinge gibt, die dem Teufel überhaupt nicht gefallen. Nämlich Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4 und Kapitel 5. Nicht nur missfällt ihm Kapitel 5, weil dort einiges über ihn gesagt wird und vor ihm gewarnt wird. Ich bin sicher, dass dies auch auf Kapitel 2 und speziell unsere beiden Verse hier zutrifft, weil in diese beiden Verse werden uns zwei Dinge genannt, die für den natürlichen Menschen, also denjenigen, der den Herrn Jesus Christus nicht kennt und noch verloren ist, überhaupt nicht von Interesse ist und überhaupt nicht seine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und Satan ist daran interessiert, dass das auch so bleibt. Für den Gläubigen sollte diese beiden Dinge aber von allerhöchstem Interesse sein, etwas, das ihn täglich beschäftigen sollte. Das eine ist die Seele des Menschen, davon ist die Rede in Vers 11. Und das zweite ist die Ehre Gottes, davon ist die Rede in Vers 12. Wir können ja das Fenster hier mal wieder zumachen. Lass uns die Verse noch einmal lesen und achte darauf. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Hier ist die Seele. Vers 12, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen. Hier ist die Ehre Gottes. Die Seele des Menschen und die Ehre Gottes sind zwei Dinge, die den natürlichen Menschen nicht interessieren. Der Gläubige aber sollte beide ständig im Blick haben. Diese beiden Dinge werden hier genannt unter dem Bild des Pilgers. Und das ist ein Bild, das in der Bibel ganz häufig verwendet wird. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes spricht von Abel und Henoch, Noah, Abraham, Isaac, Jakob und viele andere. Und sie alle werden beschrieben als Fremdlinge und Pilger. Sie sind Fremdlinge in dem Sinne, dass sie in einem fremden Land leben, in dem sie keine Bürgerrechte haben. Sie sind Leute mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache, mit anderen Gebräuchen. Das Land, in dem sie leben, ist nicht ihre wahre Heimat. Und die Idee des Bildes Pilgers beinhaltet natürlich auch den Gedanken, dass hier jemand auf der Reise ist. Eine Wanderung, eine Pilgerreise zu einem fernen Ziel. Und wer kennt nicht das wunderbare Buch Die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit von John Bunyan, in dem das christliche Leben in so wunderbarer Form in einer Allegorie beschrieben wird. Ja, man lebt unter den anderen Menschen, so wie es auch hier in Vers 12 beschrieben wird, unter den Heiden. Und doch weiß man um die Vorläufigkeit der irdischen Existenz hier. Und dass man hier nicht sesshaft ist, nicht völlig integriert, sondern nur auf die Durchreise. So sagten Abraham zu Söhnen Hets in 1. Mose 23, nachdem seine Frau Sarah dort gestorben war. Er sagt, ich bin ein Fremdling und ohne Bürgerrecht bei euch. An Jakob bekennen vor dem Pharao in 1. Mose 47. Die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre, wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Ein König David betet im Psalm 39, Vers 13. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht über meinen Tränen, denn ich bin ein Pilger, ein Fremdling, wie alle meine Väter. Obwohl David König von Israel war und ein Königreich und ein Volk hatte und ein Palast auf Erde besaß, hatte er dieses Bewusstsein eines Pilgers, der auf der Reise ist. Aber obwohl dieses Konzept des Pilgers eines ist, das wir an vielen Stellen der Bibel finden, ist es eines, das bei sehr vielen Christen heutzutage und ja, insgesamt aus den Köpfen und Herzen so sehr verschwunden ist, ja selbst aus den Liederbüchern der Gemeinde. Ich habe so gern früher als ganz junger Christ gesungen. Ich kann es jetzt nicht vorsingen, sonst ich muss meine Stimme etwas schonen. Aber wir haben gesungen, wir pilgern nach Zion. Herrliches, liebliches Zion. Ja, heimwärts geht es nach Zion, der herrlichen, lieblichen Stadt. O kommt und wandert mit, wer mit uns Pilgern reist, wird ehe sein Fuß die Stadt betritt, mit Manna schon gespeist. Ich bin ein Pilger hier in einem fremden Land, die Heimat weit entfernt liegt dort am goldenen Strand. Ich liebe diese Lieder. Ich habe sie immer geliebt und ich liebe sie immer noch. Aber leider verschwinden sie aus ganz vielen Liederbüchern, ganz ähnlich wie Lieder über das Blut Jesu Christi. Und Lieder über das Kreuz Jesu. Ein Ziel, wonach jeder Christ streben sollte, ist, in der Realität zu leben. Zu wissen, wo wir wirklich stehen vor dem Herrn und was unsere echte Identität als Christe ist. Sonst ist es so, wie man das früher manchmal gesehen hat. Ich kann mich erinnern, als kleiner Bub, auf dem Volksfest, auf dem Jahrmarkt, da waren diese Spiegel von manchen, von diesen Buden da. Und die haben alles verzerrt. Da war ein Spiegel, dann warst du dann plötzlich so groß und aber so schlank. Und dann der andere Spiegel, da warst du so breit und ganz, ganz kurzstimmig. Diese Spiegel haben alles verzerrt und ein ganz falsches Bild wiedergegeben. Viele Menschen haben heute und viele Christen haben heutzutage große Probleme, weil sie ein ganz falsches und verzerrtes Bild von Gott haben. Ein falsches, verzerrtes Bild von dem christlichen Leben habe, ein falsches, verzerrtes Bild von Gemeinde und auch von sich selber. Und deshalb brauchen wir Realität, wir brauchen Wahrheit und diese Wahrheit findet man nur in Gottes Wort, weil Gottes Wort ist die Wahrheit. Und da müssen wir immer anfangen, nicht bei uns selber, das wäre der falsche Ausgangspunkt, der Punkt, wo oftmals auch die Verhaltenstherapie ansetzt und Menschen versuchen, das Verhalten von anderen zu verändern, noch bevor sie ihre eigene Identität nicht gefunden haben. Wir müssen eben auch verstehen, dass die Hinwendung zum Herrn Jesus, also die Bekehrung, gleichbedeutend ist und die Akzeptanz einer ganz neuen Identität. Wir sind in Christus. Wir haben damit eine ganz neue Gesinnung, wir haben ein neues Herz bekommen. Und das beeinflusst unser ganzes Leben, unser ganzes Verhalten, unsere ganzen Ziele, unsere ganze Perspektive, unsere ganze Beziehungen, alles komplett. Also sehe ich mich als ein Pilger, der auf der Reise ist zum himmlischen Ziel. Habe ich täglich dieses Bewusstsein, diese Mentalität. Es ist so wichtig und hilfreich und notwendig und so stärkend für uns, das zu haben. Psalm 119, Vers 19 steht, ich bin ein Fremdling auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Und damit zeigt der Psalmist seine echte Identität. Kannst du das nachsprechen? Setz deinen Namen daran. Kannst du das sagen? Ich, Name, bin ein Pilger. Diese Tatsache beeinflusst alles in unserem Leben. Ich denke wie ein Pilger, ich rede wie ein Pilger, ich handle wie ein Pilger, ich baue wie ein Pilger, ich pflanze wie ein Pilger, ich mache meine Pläne wie ein Pilger, ich arbeite wie ein Pilger, ich bete wie ein Pilger und so weiter und so fort. Nicht als jemand, der hier für immer wohnhaft und sesshaft ist, sondern jemand, der hier keine bleibende Stätte hat, sondern die zukünftige sucht. Und all dies geschieht nicht nur in gewisser Stunde besonderer Andacht oder Gemütslage, sondern es ist diese grundsätzliche Gesinnung: Ich bin ein Pilger hier auf Erden. Das ist eben nicht bloß ein vorübergehendes Gefühl des Herzens, das, wenn es lange genug von der Eitelkeit dieser Welt gefesselt war, sich in einen bestimmten Anflug von Gefühle aufrafft und sich über das Irdische und Vergängliche hinweg schwingt, wie das auch mancher Weltmensch vielleicht manchmal in gewisser Stunde vielleicht tut, sondern es ist dieser bleibende Grundgedanke, der so tief in meinem Herzen eingewurzelt ist und der danach handelt und wandelt, weil es etwas ganz Festes ist, das so sehr mit dem innersten Seelenleben verworben ist, dass er sich nicht durch alle möglichen Vorstellungen erst klar machen muss, sondern ihm ganz zu eigen geworden ist und in seiner innersten Seele immer wieder ein Ja und ein Amen findet. Und in diesem Pilgerbewusstsein ist etwas, das Gott wohlgefällig ist und das er sucht im Leben derer, die er liebt. Und so beginnt unser Vers hier, Vers 11. Geliebte. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Die Liebe Gottes zeigt sich auf so mannigfaltige Art und Weise in der Erwählung zum Heil, in dem Opfer- und Erlösungswerk Jesu, bei dem Werk der Wiedergeburt, wie er uns gerufen hat. In Vers 10 sagte er: Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Seine Liebe zeigt sich auf so viele Art und Weise, wie er uns treu pflegt und umsorgt und vielem, vielem, vielem mehr. Aber es ist ein Aspekt der Liebe Gottes, dass er uns zu einem Leben als Pilger beruft. Wie ganz anders erscheint dieser Aspekt manche, die dieses Leben dann manchmal eher als eine Last und Bürde empfinden. Wir sollen es als Zeichen von Gottes Liebe sehen. Er sagt, Geliebte, Agapetoi im Griechischen. Das sind die Worte des Heiligen Geistes, die er zu seinen geliebten Kindern spricht, die auf diesem Pilgerlauf unterwegs sind, und wir erkennen so viel von dieser Liebe in deinem ganzen Wort, Wahl und Sprache hier, wenn Petrus hier in Vers 11 sagt, ich, ihr Geliebte, ich ermahne euch. Dann gebraucht er hier ein Wort, das im Neuen Testament ganz häufig vorkommt, ein Wort, das auch für den Heiligen Geist verwendet wird, wo er als Tröster oder Beistand bezeichnet wird, der Paraklet, Parakletos. Er ist es, der an unsere Seite tritt, der große Beistand und Helfer und Tröster ist. Und das ist das Wort, das hier benutzt wird, Parakaleo. Es ist ein Wort des Trostes, so als ob der Herr selber nahe an uns herantritt, wenn er uns zu dieser Pilgerreise einlädt. Weil die Realität ist, dieses Leben als Pilger ist ein Leben, das uns zu der Erfahrung der Liebe Gottes bringt und uns in immer innigerer Gemeinschaft mit diesem Herrn und Heiland führt. Und so sollte dieser Bezug auf die Liebe auch eine Motivation für uns bedeutet, als Pilger zu leben, weil es eine Antwort ist auf diese Liebe des Herrn uns gegenüber. Das sollte ein großes Motiv für uns sein, als Antwort. Es ist aber auch ein Wort des lieben Bruders, weil es ist Petrus, der uns das schreibt. Es ist das Wort des liebenden Bruders, der uns liebt und das Beste für uns will und ebenso an unsere Seite kommt und an seine Seite ruft, um uns ganz Wichtiges und Hilfreiches mit auf den Weg zu geben, als Pilger. Der Apostel Petrus führt deshalb fort und sagt in Vers 11, enthaltet euch, das ist dieser Rat des Bruders und natürlich der Heilige Geist, der hier spricht, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Das sind ernste Worte, es sind mahnende Worte. Mahnende Worte, aber solche, die sowieso nur für den wahren Gläubigen von Bedeutung sind. Und selbst hier wird man bei diesem Maßstab noch gut erkennen können, wie reif und gesund ein Christ im Glaube ist. Wenn ihn diese Warnung nur wenig oder oberflächlich anrührt, dann steht es sicherlich nicht gut um ihn oder er ist wirklich noch sehr unreif. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, so lautet der Aufruf und die Ermahnung des Petrus. Enthaltet euch, Apecho ist das Griechische, bleibt fern davon, heißt es. Haltet Abstand, flieht davor, sagt Paulus. Es steht im Infinitiv Präsens. Das heißt, habe ich hier oft gesagt, dauerhaft, wiederholt, immer. Enthaltet euch immer der fleischlichen Begierde. Was ist gemeint mit diesen fleischlichen Lüsten? Wir können mal zwei Stellen kurz aufschlagen im Galater 5. Eine bekannte Stelle, die deutlich darüber spricht. Galater 5, Vers 19. Es heißt hier, Vers 19, offenbar, Galater 5, Vers 19, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das ist eine Liste von fleischlichen Lüsten, viel mehr könnte man nennen, wo wir unsere Begierde des Fleisches befriedigen und füttern. Dazu gehört zum Beispiel auch Bequemlichkeit, Faulheit, wo sie die normale Grenze überschreitet. Übertriebener Schlaf, wo man gar nicht mehr aus dem Bett rauskommt. Ja. Oder wo das Fleisch immer morgens dann siegt und man bleibt im Bett liegen, anstatt in den Gottesdienst nach morgens zu gehen. Oder wo es sich nur noch um mich selber dreht. Selbstsucht nennt er hier auch. So wie ich gut wegkomme, wie ich mich gut fühle, meine Wünsche, meine Pläne, was ich besitze und begehre. Das sind fleischliche Begierde, weil da auch im Christen noch so diese sündhafte Natur einfach da ist. Luther hat diese wunderbare Illustration verwendet. Er sagt, ein Christ ist wie ein Schiff mit zwei Kapitänen. Der alte Kapitän war ein Pirat mit nichts Gutem im Sinn, aber er wurde überwunden. Und er ist jetzt im Bauch des Schiffes eingesperrt und das Schiff wird von einem viel besseren Kapitän gelenkt, der gerecht und heilig und gut ist. Aber ab und zu gelingt es dem alten Kapitän, aus seiner Zelle auszubrechen, wenn die Wachen nicht aufpassen und er beginnt, unter Deck herumzutoben, Befehle zu geben und manche hören wieder auf ihn. So kommt es zu Konflikten, Kämpfe, Meuterei auf der Bounty. Aber er muss nicht mehr die Herrschaft haben. Die alte Natur. Sie kann überwunden werden durch Gottes Gnade. Manche protestieren hier und sagen, das sei aber nicht das, was Paulus gelehrt hat. Ich möchte es kurz mit euch anschauen, weil das immer wieder mal so die Runde macht, dieser Vers hier. Im Römer 6, Kapitel 6. Bitte schlagt es mit mir auf. Römer Kapitel 6. Ich werde nicht lange hier bleiben, aber das ist sehr wichtig. Römer 6, Vers 6. Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Hier steht's, sage es die Leute. Unsere alte Natur ist überwunden, sie ist gekreuzigt auf Golgatha, Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unseren Herrn. Aber lehre diese Verse wirklich, dass unsere alte Natur getötet und überwunden ist. Wenn man manchmal nur ein bisschen weiterlesen würde, würde man das merken. Wenn man Verse einfach im Zusammenhang liest, im Vers 12 heißt es, so lasset nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Ihr Gehorsam zu leisten in seinen Lüsten. Vers 13, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Siehst du, die alte Natur ist immer noch da. Aber wir sollen es ja nicht herrschen lassen, ihr keinen Gehorsam leisten, ihr nicht unsere Glieder zur Verfügung stelle, sondern dem Herrn hingebe. Die Macht und die Herrschaft der Sünde ist gebrochen, aber nicht die Gegenwart. Und nicht ihr Einfluss. Der alte Kapitän ist aber immer noch im Schiff. Aber er herrscht nicht mehr. Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Die Sünde muss nicht mehr herrschen und siegen, weil wir jetzt eine neue Natur haben. Der neue Kapitän ist an Bord und die Hilfe des Herrn kann somit überwinden. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Der Weg des Pilgers ist kein Sonntagsspaziergang. Es gibt äußere und innere Feinde, die ihn aufhalten wollen und zu Fall bringen wollen. Wir sehen es in Bunyans Pilgerreise, wir sehen es sehr, sehr gut in Bunyans anderem Buch, Der Heilige Krieg, wo es um den Kampf um die Stadt der Menschenseele geht. Feinde wollen eindringen über das Augentor, über das Ohrentor und auch innerhalb von der Stadt, in der Seele, gibt es korrupte Kräfte, eben diese gefallene Natur. Und deshalb spricht Petrus hier in unserem Vers eben, enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Wir gehen zu einem anderen Text aber noch, von dem, wo es von den Pilgern spricht, im Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11, Vers 13. Da heißt es, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Fremdlinge und Pilger sind auf Erden. Dasselbe Thema hier in diesem Vers, es ist diese Pilgergesinnung, Pilgerbewusstsein, Pilgerperspektive, Pilgerkonzept, das man heute auch in evangelikale Kreise leider schmerzlich vermisst. Es ist schön, dass junge Christen eine neue Bürde haben für reformierte Theologie. Und in ihrer Lehre sind sie oft auch wirklich gut, diese jungen Wilden im Calvinismus. Aber leider ist es oft so, dass ihr Lebenswandel ein sehr weltlicher ist. Die Theologie gut, aber ihr Lebenswandel ein ganz weltlicher. Man sieht es manchmal auch auf diesen ganz großen Konferenzen, wo da 10.000 bis 20.000 Leute sich da versammeln. Junge Christen aus reformierten Kreisen. Für ihre Pilgerwege würde man sich eher wünschen, dass sie zu Jeremia 6, Vers 16 zurückkehren würde. So spricht der Herr, heißt es da, redet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist. Nicht der populäre und nicht der einfache, er sagt der gute Weg. Und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprachen, wir wollen nicht darauf wandeln. Jeremia 6, Vers 16. Wir sind Pilger und Fremdlinge und das bedeutet viel mehr, als dass wir nur auf der Reise sind von einem Ort zu einem anderen. Es ist auch gemeint, jeder. Das ist auch gemeint, aber es bedeutet viel mehr und deutet hin auf die Zugehörigkeit zu einem Volk. Das heißt, wir sind auf der Durchreise, wir leben dabei unter einem fremden Volk. Wir gehörten eigentlich auch zu diesem Volk, aber jetzt nimmer. Man ist sich auf eine Art ganz fremd geworden, manchmal denkt man. Wir sind Fremdlinge. Es sind plötzlich ganz große Gegensätze im Vergleich zu früher. Petrus schreibt auch im 1. Petrus 4, Vers 1. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten des Menschen zu leben. Das Gleiche ist wie im Kapitel 2. Sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Das verwundert sie, es befremdet sie, dass wir als Christen nicht mehr so mitlaufen wie früher. Jetzt ist plötzlich eine Kluft da, eine Entfremdung. Und es sind oft Entspannungen und Konflikte, die es mit sich bringen. Und sie lästern. Ja, sie lästern. Und es steht hier ohne Objekt, hier im Griechischen, also ohne Angabe, ob jetzt Gott gemeint ist oder die Gemeinde oder die Gläubigen oder das Evangelium. Aber all das hängt eigentlich sowieso zusammen, so wird es einem alles Mögliche nachgesagt. Man sei halt plötzlich komisch geworden. Engstirnig, fanatisch, töricht. Bist du einer Sekte beigetreten oder was? Nein, wir sind Pilger, Fremdlinge. Du hast einen Riss in der Schüssel. Das mag schon sein, aber durch den Riss kommt auch Licht rein, weißt du? Wir sind Pilger und Fremdlinge. Hier ist noch viel mehr in Vers 13 im Hebräerbrief. Da heißt es, Hebräer 11, Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. Das ist ein schöner Ausdruck. Das Griechische kommt eigentlich aus der Seefahrt. Die Seefahrer hatten ihre Seekarten und ihr Ziel vor Auge. Und sie sahen es so, als würde es jetzt am Horizont schon sehen. Wir sehen die Küste schon. Die ist schon sichtbar. Also die haben sich nicht ständig selber gefragt, ja, ich frage mich, ob es das Land überhaupt gibt. Und wer weiß, ob die Seekarte da überhaupt stimmt. Nee, sie waren sich sicher. Sie haben es von Ferne schon gesehen. Das ist ja alles andere als eine traurige Wehklage in unserem Vers 13. Diese Männer hier, Abraham, Isaak, Jakob und alle anderen, die starben in der vollkommenen Hoffnung und Gewissheit, dass diese Verheißung erfüllt wird. Für diese Glaubensmänner waren diese Verheißungen so gut wie die Realität, eben durch den Glauben. Deshalb sagt er das hier, diese alle sind im Glauben gestorben und haben das von Ferne gesehen. Das ist der richtige Fernseher, ihr Lieben. Nicht die Klotze, die andere, die elektronische. Das ist das richtige Fernsehen. Christliche Television. Die Pilger hier, sie haben das Verheißen von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen. Sie haben sich daran gefreut. Und weißt du, dass Gott uns überaus große und kostbare Verheißungen gegeben hat, so wie ihnen hier in Vers 13. Und das unter anderem deshalb, um uns jedes Mal, wenn er uns irgendeine Verheißung gibt, um uns eine doppelte Freude zu machen. Weißt du? Es ist jedes Mal uns gegeben, damit wir zum einen die Vorfreude haben auf das, was er uns verspricht, und dann, wenn es da ist. Es ist immer diese doppelte Freude, die er uns geben möchte. Ich freue mich schon auf das, was er mir versprochen hat. Und dann kommt's. Durch das Fernrohr der Verheißung können wir mit dem Auge des Glaubens so viele herrliche Dinge sehen, die auch noch zukünftig sind und jetzt uns aber schon erfreue. Sehen wir überhaupt diese Verheißungen? Wenn du die Bibel liest, siehst du die überhaupt? Achtest du darauf? Sind sie dir wichtig? Sind sie dir kostbar? Bedeutet sie dir irgendwas? John Bunyan hat mal gesagt, Zitat, es gibt einige Verheißungen, durch die mir der Herr geholfen hat, an Jesus Christus festzuhalten. Nicht für alles Gold und Silber, das zwischen York und London und bis zu den Sternen gestapelt hoch wäre, würde ich diese biblischen Verheißungen eintauschen. Für nichts. Aber ich möchte noch ein paar andere Dinge erwähnen, die dieses Pilgerleben kennzeichnen und dazugehören. Und zuerst möchte ich die Schwierigkeiten und die Nöte und die Bedrängnisse erwähnen, die wir akzeptieren müssen, die zu diesem Pilgerleben einfach dazugehören, wenn wir dem Herrn gehören. Für die meisten von uns ist diese Pilgerreise eine sehr lange Pilgerreise. Jahr für Jahr geht sie weiter, über Jahrzehnte hinweg. Und der Himmel scheint oft noch in weiter Ferne zu sehen. Wir können das nicht genau sagen. Für manche ist das Ziel vielleicht viel, viel näher, als er denkt. Vielleicht ist es das letzte Jahr deiner Pilgerreise. Wer weiß. Aber für die meisten ist es eine lange Reise, die so manche Beschwernisse und Trübsale mit sich bringt, wo wir auch müde werden können und entmutigt. Aber wir gehen zur Ehre des Herrn weiter. Bunyan schreibt es in seinem Klassiker der Pilgerreise so herrlich in so viele herrliche Bilder. Den Sumpf der Verzagtheit, ja, den Berg der Beschwerde, den Markt der Eitelkeiten, das Tal der Todesschatten, das Tal der Demütigung, der Kampf mit dem Rieser Verzweiflung. So viele Bilder. Aber nicht nur ist dieser Weg sehr lange, manchmal müssen wir auf einzelnen Abschnitten unserer Reise auch sehr, sehr lange an einem einzigen Ort verweilen. Manchmal kann dieses Tal der Demütigung mit seinen besonderen Anfechtungen und Trübsale und Schwierigkeiten sehr lange sein, sehr finster sein. Es ist kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Manchmal können es Zeiten von großer geistlicher Dürre sein, wo wir scheinbar fast verhungern und verdorsten. Manchmal ist es vielleicht ein ganz schwieriges Terrain, wo wir nur sehr, sehr langsam vorankommen, weil es so viele Hindernisse im Weg sind. Ein Problem nach dem anderen liegt auf dem Weg schier endlos, wie beim Hiob. Kaum ist der eine weg, kommt der nächste schon. Und dann kommt der nächste schon. Es nimmt gar kein Ende manchmal. Manchmal geht es durch besonderes Feindesland und wir gerade unter Beschuss und da prasseln diese feurigen Pfeile auf uns herab. So viele Kämpfe, so viele Fallstricke auf unserem Weg. Aber diese Kämpfe machen uns nur noch stärker, wir dürfen Siege erleben. Guck mal, wenn er hier schreibt in Vers 34 im Hebräer 11. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus der Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf. Stark geworden im Kampf. Der Nordwind hat die Wikinger gemacht, sagt man manchmal. Der Nordwind hat aus ihnen diese raue, unempfindliche Jungs gemacht. Der Seemann wird nicht stark, wenn sein Schiff im sicheren Hafen vor Anker liegt. Er wird stark draußen auf hoher See, wenn diese Wellen kommen und diese Stürme. Dort wird er stark. Der Soldat wird nicht stark in der Kaserne, wenn er auf dem Exerzierplatz da seine Runde da hat. Da wird er nicht stark. Er wird stark draußen im Schlachtfeld, wo er sich bewähren muss, wo er Siege erlebt. Dort wird er stark, nicht in der Kaserne. Sie sind stark geworden im Kampf. Manchmal sind sie in der Versuchung aufzugeben und zurückzugehen. Sie tun es aber nicht und gehen weiter. Guck mal, Vers 13 noch einmal. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Aber sie sind es nicht. Sie sind es nicht. Nun aber, Vers 16, trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das lässt sie weitergehen. Sie sind nicht umgedreht. Ja, es ist eine lange, schwierige, mühsame Wegstrecke, unsere Pilgerreise. Es ist kein Sonntagsspaziergang und wir müssen dem Herrn immer wieder bitten, dass er uns hilft, das anzunehmen und damit zurechtgekommen. Wir kämpfen gegen die Welt, wir kämpfen gegen das Fleisch und wir kämpfen mit dem Teufel. Das sind mächtige, übermächtige Feinde, denen wir uns immer wieder gegenüberstehen, im Kampf unvermeidbar. Und doch gilt es, immer weiter vorwärts zu gehen, nicht zu stehen zu bleiben, nicht zu kapitulieren, nicht die weiße Fahne zu hissen. Auf einer langen Pilgerreise und Wanderschaft sind wir auch bereit, auf so manchen Trost und Bequemlichkeit und Annehmlichkeit zu verzichten, auch wenn die ganz legitim wären. Man muss zwangsläufig manches zurücklassen und kann es nicht mitnehmen. Da hat der eine oder andere vielleicht die Chance, beruflich sehr weit zu bringen, Karriere zu machen, viel Anerkennung und Geld zu bekommen. Aber er hat kaum noch Zeit, Gottesdienst zu besuchen, dem Herrn zu dienen. Und sich zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ja, ich bin dabei. Wenn es darum geht, dem Herrn zu dienen. Ich bin ein Pilger und ich habe hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suche ich. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Unser Fleisch will immer den Trost jetzt haben. Alle Sicherheit jetzt. Alle Annehmlichkeit jetzt, alle Genüsse jetzt. Aber wir sind Pilger und wir können es nicht machen. Wir dienen diesem Herrn. Manche scheinen nur für die Urlaube zu leben. Ja. Dafür wird gearbeitet und gespart und geplant und sich vorbereitet. Kaum sind sie zurück vom Urlaub, planen sie schon den nächsten Urlaub. Ja. Meinst du, dass am Ende deines Lebens das ein Trost ist, dass du sagen kannst, ja, da war ich auf Hawaii und ich habe die Pyramide gesehen und die Nordlichter und bei den Niagara-Fällen war ich auch und ich war auf alle 5 Kontinente. Meinst du, dass das irgendein Trost ist, wenn du auf deinem Sterbebett irgendwann liegst? Für Christus und für sein Reich war kein Platz und Zeit und Freude da. Aber der Herr lässt uns nicht am Trost fehlen auf dieser Pilgerreise. Wir sehen es an viele Dinge. Wir sind zum Beispiel nicht allein unterwegs. Andere sind da, die uns begleiten. Der ganze Vers 13 spricht immer im Plural. Diese alle sind im Glaube gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sie alle waren Fremdlinge und Pilger. Alle. In Hebräer 12, Vers 1 spricht er von einer Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Andere Pilger sind mit uns auf diesem Weg und wir helfen uns gegenseitig. Stärke, ermutige, tröste, lehren einander, ermahne einander manchmal. Wie glücklich war der Pilger in Bunyans Buch, wenn der das liest? Ich fand es immer herrlich, wenn er hat es so genossen, wenn Gemeinschaft da war. Wenn irgendeiner an seiner Seite war, mit dem er sich unterhalten konnte, er sagt, lass uns nicht einschlafen, lass uns gute geistliche Gespräche führen. Und dann war, und die haben sich gegenseitig geholfen und unterstützt. Dann war einer an seiner, der hieß Getreu, der ging ein Stück weit des Weges mit ihm. Und da war einer, der hieß Mutherz. Und da war einer manchmal an seiner Seite, der hieß Kämpfer für die Wahrheit, der ihm geholfen hat. Und dann war einer, der hieß Hoffnungsvoll an seiner Seite. Einer hieß Barmherzig. Einer hieß Standhaft. Da hat gesagt, komm Bruder, weiter. Nicht stehen bleiben. Wir schaffen das. Weiter geht's. Sie waren gemeinsam unterwegs. So brauchen wir einander. Wir brauchen die Hilfe des anderen. Keiner von uns schafft es allein. Glaubt es ja nicht. Und wenn es der Teufel schafft, dich irgendwie zu isolieren, dass du nicht mehr in die Gemeinde kommst, dann tust du ihm den größten Gefallen. Dann bist du wie so eine Kohle, die man von dem großen Kohlerhaufen runternimmt. Und diese glühende Kohle, die wird ruckzuck kalt sein und erlöschen. Solange sie aber auf diesem großen Kohlehaufen bleibt, ist die warm und bleibt glühend. Glaub bloß nicht, dass du das allein schaffst, mein Lieber. Dann bist du schon verführt. Dann bist du ihm schon auf den Leim gegangen. Unser Weg ist auch ein bewährter Weg, den schon viele vor uns gegangen sind und sicher ans Ziel gekommen sind. Deshalb heißt es hier in Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben. Von der ersten Generation auf Erde bis ins 21. Jahrhundert. Gott hat sie alle ans Ziel gebracht, trotz all ihrer Schwachheit und Straucheln und Versage. Und selbst da, wo sie törichte Entscheidungen manchmal getroffen haben und gefallen sind und der Herr sie vielleicht züchtigen musste, hat er sie wieder aufgerichtet, zurechtgebracht und in seiner Liebe und Weisheit und Allmacht ging es weiter mit ihnen. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen, hat er gesagt. Wir sehen es herrlich im hohepriesterlichen Gebet, im Johannes 17, da ist eine Verheißung an der anderen. Wir werden bewahrt in dieser Welt, wir gehen nicht verloren, wir werden seine Freude erfahren, wir hatten einen Auftrag, wir werden geheiligt und am Ende werden wir den Herrn sehen in seiner Herrlichkeit. Lies mal das ganze 17. Kapitel durch im Johannesevangelium. Wir sind keine Pioniere, wir sind Pilger und vor uns sind viele anderen dieser Weg gegangen und sicher ans Ziel gekommen. Alle. Steht hier, starbe im Glaube. Der Herr ist uns vorausgegangen, der kennt jede Straße, er kennt jeden Weg, er kennt jede Biegung, er kennt jede Brücke, er kennt jeden Fallstrick, jede Kreuzung und er behütet uns wie sein eigener Augapfel. So viele Biografien ermutigen uns mit ihren Lebenszeugnissen, wo wir nachlesen können. Ja, manche Wege, die der Herr uns führt, sind schwer verständlich und verheimnisvoll. Er wird manches Mal sagen, wie zum Petrus, was ich jetzt tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du das erfahren, Petrus. Irgendwann später. wird es dir klar werden. Wenn wir dann beim Herrn zurück sind und zurückblicken, dann wird man sehen, das war nicht nur ein guter Weg. Das war der beste Weg. Die Vorsehung Gottes ist oft wie die hebräische Schrift, sagt man. Man liest sie von hinterrein. Leben können wir nur vorwärts, ihr Lieben. Aber das Leben verstehen kann man manchmal nur, wenn man es von hinterrein liest und zurückguckt. Dann machen Dinge plötzlich Sinn auch. Der Herr wird das angefangene Werk vollenden. Vielleicht sind wir manchmal in der Versuchung, wie in diesem berühmten Gedicht Spuren im Sand zu sagen, Herr, du hast doch versprochen, mit mir zu gehen und mich nie zu verlassen, auch auf deine schwierigste Wegstrecke. Da ist nur eine Spur im Sand. Warum hast du mich verlassen? Und ihr kennt die Antwort, ihr kennt das Gedicht. Dein Herr wird immer noch sagen, liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen, so wie ich das verheißen habe. Schon gar nicht in deine Nöte und Schwierigkeiten. Aber da, wo halt nur eine Spur im Sand ist, da habe ich dich getragen. Da trage ich dich jetzt. Heute. Ich liebe es, wie Bunyan in der Pilgerreise es beschreibt und sagt, Zitat Bunyan, das Tal der Demütigung. In diesem Streckenabschnitt ist das beste und fruchtbarste Land in dieser ganzen Gegend. Gnade wächst am besten im Winter. Und ist es nicht so, lieber Bruder und Schwester, in den Tälern, da haben wir oft die größte und nachhaltigste Lektion gelernt. Da hat Gott uns verändert und gelehrt und Frucht ist hervorgekommen. Dort haben wir die Lilie im Tale gefunden, nicht oben auf den Bergeshöhen. Weißt du, es war nicht im Urlaub am Gardasee oder irgendwo, wo du im Urlaub warst und tiefer entspannt auf einer sonnigen Terrasse gesessen bist, bei deinem Lieblingsitaliener und deinem Pasta-Gericht genossen hast. Nicht da hast du wahrscheinlich die tiefste Lektion von deinem Leben gelernt. Stimmt's? Es war ein Teil der Demütigung. Wenn der Herr uns dieselbe Frage stellt wie einst den 12 Jüngern im Lukas 22, 35. Als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hattet ihr jemals Mangel? Und sie antwortete: Niemals, Herr. Niemals hat er mir Mangel. Nie. Nein, wer um Christi Wille alles verlässt, wird schon in diesem Leben hundertfältig empfangen, so lautet die Verheißung. Wir gehen vielleicht durch eine Wüste, aber unser tägliches Manna ist schon sicher. Wir essen die Traube von Eschkol und die Gemeinschaft mit dem Herrn ist wunderbar. Psalm 84, Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Dann ist er der Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe. Alles, Herr, bestimmt. Alles. 2. Petrus 1,3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Ja, wenn wir auf unserer Wanderschaft sind, dann haben wir nicht alle Annehmlichkeiten, wie wir sie daheim haben. Nicht alle Privilegien und Freiheiten. Nicht allen Respekt und die Freundlichkeit und Liebe der Menschen, wie wir sie daheim haben. Aber bald sind wir am Ziel angekommen, ihr Lieben. Und wie der Puritaner John Flavel gerne sagte, der, der auf dem Weg ist, gekrönt zu werden, er macht sich nichts aus ein paar Regentage. Was soll's, ein paar Regentage? Ich bin auf dem Weg, gekrönt zu werden. Wenn wir daheim wären und es regnete zum Dach rein und es wäre kalt, das wäre eine andere Sache. Aber wir sind Pilger. Unterwegs nach Haus. Und wir sind halt noch nicht daheim. Es sollte wirklich nicht unsere erste Sorge von einem Nachfolger Christi sein, dass er möglichst viel Annehmlichkeit und möglichst viel Bequemlichkeit in diesem Leben vorfindet. Und viele machen das jetzt so, also wenn das Wort Gottes sehr hart und klar begegnet und so deutlich uns zu uns spricht, dann gucken sie, dass sie vielleicht irgendeine andere Interpretationsmöglichkeit mit diesem Wort haben. Könnte man das vielleicht irgendwie anders verstehen? Also, so, dass es für mich sich gut anfühlt. Wie oft verlief denn das irdische Leben unseres Herrn leicht und einfach? Wie häufig befand er sich in luxuriösen Verhältnissen? Die Füchse haben Grube und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er kam, um zu gehorchen, er kam, um zu sterben, er kam, um den vollen Preis der Sünde zu bezahlen, von deiner Sünde und von meiner Sünde. Und möchten wir jetzt auf Rose gebettet in den Himmel einziehen? Ja, vielleicht sind wir für die Welt nur Narren und Schauspiel und Kehricht und Abschaum, wie Paulus das sagt, 1. Korinther 4. Und ja, es ist mühsam, gegen den Strom zu schwimmen. Das stimmt. Aber weißt du was? Wer gegen den Strom schwimmt, der kommt zu der Quelle. Oder? Wer gegen den Strom schwimmt, kommt zu der Quelle. Wer mit dem Strom schwimmt, geht immer weiter weg von der Quelle. Samuel Rutherford, der Puritaner, sagt, Zitat, der Herr kennt unsere verweichlichte Natur und es gehört zu seiner Weisheit, dass seine Kinder mit nassen Schuhen und kalten Füßen in den Himmel kommen. Selbst wenn wir 100 Jahre alt werden, im Vergleich zur Ewigkeit, ist das nicht mehr als eine Nacht in einer billigen Herberge. Ja, da fehlt vieles und wir finden so manches nicht vor, wie wir es daheim haben und gerne hätten. Aber wir sind bald am Ziel. Was macht es, wenn unser Lebensschifflein von diesen hohen Wellen hin und her geworfen wird und der Sturm uns entgegensteht und unsere Kleider durchnässt? Wir sind bald daheim im Heimathafen. Nicht mehr lange. Wir freuen uns darauf. Paulus sagt es so schön in 2. Korinther 5, Vers 8. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, daheim zu sein bei dem Herrn. Siehst du, dieses mächtige Verlangen, daheim zu sein, aber in der Zwischenzeit ist er getrost, sagt er. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, daheim zu sein bei dem Herrn. 5 Minuten im Himmel entschädige für alles, was wir hier erleben. Vergessen wir nicht, was wir schon eingangs gesagt haben, unser Pilgerweg ist ein Weg der Heiligung. So heißt in Jesaja 35, da ist eine Straße, ein heiliger Weg. Wir gehen vorwärts in der Abhängigkeit vom Herrn, in einer feindseligen Umgebung und werden vom Herrn erzogen und gelehrt, in seine Fußstapfen und Wege zu wandeln. Und eines von den allergrößten Wundern Gottes ist es, einen unheiligen Mann aus einer unheiligen Welt herauszunehmen, ihn zu heiligen, ihn dann zurück in eine unheilige Welt zu setzen und ihn heilig zu halten. Das ist ein Wunder. Und so gibt es auf unserem Pilgerweg eine Station nach der anderen, die uns kleiner und reiner werden lässt. Kleiner und reiner. Kleiner und reiner. Wo wir Lüste und wo wir Dinge in den Tod geben müssen. Weißt du, warum Gott uns oftmals nicht so groß und real ist, weil wir so groß sind und so unrein sind, dann ist er klein. Wenn wir kleiner werden und reiner, wird er groß. Aber weil wir eben noch so groß sind und unrein in unserer Gedanken und in unserer Gesinnung, dass wir eben denken, ja, unsere Meinung ist wichtig. Um uns muss es sich drehen. Wir haben Ahnung. Wir müssen gesehen und gehört werden. Wir haben Recht. Nach unserem Kopf muss es gehen. Nach meinem Zeitplan muss es gehen. Nach meinen Vorstellungen muss es gehen. Dass dann jemand wie ein Hiob sagt, Leute, mit euch wird immer die Weisheit sterben. Wenn ihr sterbt, stirbt die Weisheit. Hat Hiob gesagt. Wenn ihr sterbt, wird die Weisheit. Nein, wir müssen kleiner und reiner werden. Auf der Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste gab es eine Station, wir finden sie in dem Verzeichnis der Lagerstätte in 4. Mose 11 und 33, die heißt Lustgräber. Das gefällt mir, das Wort. Lustgräber. Da ist das Volk ganz übel verstimmt und unzufrieden und klagt und murrt und weint. Und sie werden lüstern, sie wollen Fleisch, kein Manna mehr. Da entbrannte der Zorn des Herrn und er richtete sie. Braucht es für uns auch Lustgräber? Gräber für unsere Lüste, bevor der Herr uns züchtigt, weil er kein Wohlgefallen hat an bestimmte Dinge. Können wir wie ein Gerhard Thörstein sagen, entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Lichte rein. Wenn mir's gleich noch so schmerzlich wäre, die Wonne folgend nach der Pein. Du wirst mich aus dem finstern Alten in Jesu Klarheit umgestalten. Können wir das sagen? Entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Licht rein. Deshalb hat Luther gesagt, mehr als den Papst und alle seine Kardinäle fürchte ich den mächtigsten aller Päpste, mein Ich. Und wenn wir unsere Bibel lesen, dann sehen wir, wie alle Gläubige durch diese Trübsal und Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen musste. Und der Weg ist eng und schmal, zumindest für unser Fleisch. Für den Geist ist wunderschön, für das Fleisch nicht. Die Gläubige konnte Gott sogar loben und preisen inmitten dieser Trübsale und Anfechtungen und Probleme und Schwierigkeiten. Lies mal die Bibel. Sie haben Gott gelobt. Sie haben nicht gesagt, Gott, könntest du dieses Christentum nicht etwas leichter machen? Und Gott sagt, es ist leicht genug, aber ich möchte nicht dein Fleisch, ich möchte dein Herz haben. Und der Teufel weiß das auch. Er weiß, dass wir einen mächtigen Gegner in uns haben und dieses Fleisch. Und dieses Fleisch will alles, was diese Welt zu geben hat. Lies mal Bunyans Beschreibung von dem Eitelkeitsmarkt. So eine Liste, was dort alles angeboten wird. Ist für jeden was dabei. Und der Markt ist das ganze Jahr, jeden Tag. Bedien dich hier. Jeder hat es. Jeder findet hier was. Das Fleisch will alles, was diese Welt zu geben hat, aber der Geist will in uns will alles, was Gott uns zu geben hat. Und deshalb zeigt uns der Galaterbrief, dass da ein ständiger Kampf tobt. Und deshalb ermahnt Petrus uns im 1. Petrus 2,11, haben wir gelesen, Eingangsvers, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Es gibt ein wunderbares Buch von Marcus Lone, mit 4 Kurzbiografien in einem Buch über das Leben von David Brainerd, Henry Martin, Robert Murray McShane und Ian Keith Falconer. Das Buch heißt Sie waren Pilger. Sie alle litten neben den Anfechtungen im Dienst, oft auch unter größte körperliche Schwäche, Schmerzen und Krankheiten. David Brainerd kannte oft lange, lange Phasen von Depressionen, die lange dunkle Schatten auf seinen Weg geworfen haben. Aber oh, sein Leben mit dem Herrn. Lies mal sein Tagebuch. Das empfehle ich jedem. Wunderbares Buch. Ein paar Tage vor seinem Tod schreibt er in sein Tagebuch, Zitat. Wie unendlich selig ist es, Gott zu lieben und ganz und gar ihm zu gehören. Ich sehne mich danach, bei Gott zu sein, um seine Herrlichkeit zu erblicken und mich in seiner Gegenwart zu beugen. Zu Jerusha Edwards, die Tochter von Jonathan Edwards, in dessen Haus er in seinem letzten Abschnitt seiner Pilgerreise untergebracht war, die ihn täglich gepflegt hat in seiner Krankheit am Schluss, sagt er: Liebe Jerusha, wenn ich wüsste, dass ich dich nicht wiedersehe und mit dir glücklich wäre in einer anderen Welt, könnte ich es nicht ertragen, von dir zu gehen. Aber wir werden eine glückliche Ewigkeit miteinander verbringen. Das sind wunderbare Lebenszeugnisse ihrer Pilgerreise von diesen vier Männern. Im Grunde könnte man für alle vier das sagen, was einmal von dem Puritaner Richard Sibbes gesagt wurde, nämlich: Der Himmel war in ihm, bevor er im Himmel war. Der Himmel war in ihm, bevor er im Himmel war. Kann man das von dir sagen und von mir, wenn Leute unser Leben angucken? Der Himmel war in ihr und der Himmel war in ihm, bevor sie im Himmel waren. Ich muss zum Schluss kommen, aber ein paar Sachen möchte ich noch kurz sagen. Wenn ich sie auch nur anreißen kann, aber sie sind wichtig. Erstens, unsere Instrumentalität auf dieser Pilgerreise. Wir dürfen Werkzeuge in der Hand des Herrn sein und unterwegs den Samen des Evangeliums ausstreuen und andere einladen, mit auf diese Pilgerreise zu gehen, bevor es zu spät ist. Wir dürfen Menschenfischer sein, Botschafter an Christi Stadt und den Menschen sagen: Lasst euch versöhnen mit Gott. Das beginnt in der eigenen Familie mit unseren Kindern, unseren Eltern, Angehörigen, Verwandte, Arbeitskollege und so weiter. Zweitens, wir dürfen es heute Nachmittag tun, im Heim. Zweitens, senke deine Wurzeln nicht so tief in diese Erde hier, wo wir zu viel Zeit, Geld, Kraft für irdische Dinge aufbringen und somit auch unser Zeugnis und Instrumentalität beeinträchtigen oder hindern oder schaden. Thomas Watson, der Puritaner, hat gesagt, Zitat: Wir sollten die Dinge hier unten nur so festhalten, als wenn sie ein ganz loser Zahn im Mund sind, den man ganz leicht und ohne großen Schmerz ziehen kann. So konnte es an Abraham, von dem es hier in Vers 17 heißt, dass er zu den Pilgern gehört, so konnte er das Kostbarste loslassen. Weißt du? Isaac? Wir halten die Dinge hier so fest, dass die Knöchel so weiß sind. Hier. Ich lasse es nicht los. Drittens, verschwende keine Zeit auf dieser Pilgerreise und halte die richtigen Prioritäten vor Augen. Jede Phase auf der Pilgerreise ist wichtig, ob wir noch in jungen Jahren sind, Teenager oder junge Erwachsene, oder in den mittleren Jahren oder auf dem ganz letzten Abschnitt unserer Reise. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, wachse in der Gnade und Erkenntnis des Herrn, diene ihm von Herzen, wann immer, wo immer es geht. Gerade als junger Mensch ist es wichtig, sich in der rechten Weise auf die nächste Phase des Pilgerweges vorzubereiten. Lies mal die Biografie von dem Hudson Taylor zum Beispiel. wie akribisch und wie diszipliniert er sich vorbereitet hat für die Zukunft, dass er dem Herrn dann dienen kann, wenn der Zeitpunkt kommt. Was hat der junge Mann alles gemacht und sich vorbereitet? Oder Jim Elliot oder viele andere. Lies mal die 70 Resolutionen, die Jonathan Edwards im Alter von 20 Jahren verfasst hat. 70 Resolutionen von einem 20-Jährigen. Sie alle beginnen mit: Ich bin entschlossen. Resolution Nummer 1: Ich bin entschlossen, das zu tun, was am meisten zu Gottes Ehre dient. Nicht nur das, was gut ist oder besser ist, sondern das, was am besten ist. Und wir sollten uns immer fragen, wie beeinflusst das, was ich da tue und vorhabe, meine Pilgerreise? Ganz wichtige Frage. Und so hat er 70 Resolutionen aufgeschrieben. Lies mal, die findet ganz leicht im Internet. Resolution Nummer 7. Ich bin entschlossen, nichts zu tun, was ich bereuen würde, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Wie würden wir uns da anstrengen auf einmal nochmal? Wenn man wüsste, das ist jetzt heute die letzte Stunde und die letzten Tage, ich stehe jetzt bald vor dem Herrn, da muss ich aber noch einiges klären. In der letzten Minute noch Sachen in Ordnung bringen. Er hat es sich auch vorgenommen, das ständig vor Augen zu halten, seine 70 Resolutionen. Viertens, bittet den Herrn, dass er dir Gnade schenkt im Kampf gegen das Murren, Schimpfen, Klagen, Meckern, Jammern auf deiner Pilgerreise. Das ist es, was das Volk Israel im Kreis gehen ließ für 40 Jahre. Die hätte für diese Reise nach dem Auszug nur 2 Wochen gebraucht, so steht es geschrieben. Nur 2 Wochen. Und aus diesen 2 Wochen wurde 40 Jahre wegen ihrem Murren und Meckern und Schimpfen und Jammern und Klagen. Fünftens, wir sollten das beherzigen, was Josef einmal seine Brüder mit auf den Weg gab, als er sie aus Ägypten zurücksandte zu ihrem Vater, 1. Mose 45, Vers 24. Er gab ihnen nicht nur Verpflegung, sondern die Ermahnung, streitet nicht auf dem Weg. Streitet bloß nicht auf dem Weg, Brüder. Wie kann das unsere Pilgerreise so mühsam und schwierig machen und schmerzhaft und verdrießlich, wenn wir uns untereinander streiten und beißen und fressen und lieblos und unversöhnlich sind? Wie macht es die Reise so schwierig? Die könnte so viel leichter sein. Anstatt einander beizustehen und zu lieben und zu helfen und Friedensstifter zu sein oder wie 2. Korinther 2. Korinther 1, Vers 24 so herrlich sagt, Gehilfen der Freude der anderen, Gehilfen der Freude der anderen zu sein. Gehilfe der Freude der anderen. Nun, wie siehst du dich selber in dein und dein Leben? Kann es sein, dass jemand hier ist, der so unwissend ist und nicht weiß, dass wir auf einer Pilgerreise in die Ewigkeit sind? Kann es sein, dass jemand hier ist schon so unwissend und töricht und denkt, was zählt, ist nur das Hier und Jetzt. Mehr gibt's nicht. Dann bist du schrecklich verführt, mein lieber Freund. Möge Gott uns helfen, dass diese Pilgergesinnung, von der das Wort Gottes spricht, noch viel tiefer in unsere Herzen eingeprägt ist, dass wir wie Bunyans Pilger sagen können, ich komme aus der Stadt mit Namen Verderben, aber ich habe mich aufgemacht zum himmlischen Berg Zion. Es kommt eine Zeit, wo alles vergeht und in Staub zerfällt, wo die Erde und Himmel verwandelt werden, wie in alles Gewand zusammengerollt. Und auch wenn wir das nimmer erleben sollten, so kommt die Zeit für jeden von uns, wo wir aus dieser Welt hinaustreten müssen, wo uns die Welt und alle ihre Lust nichtig erscheint, wo all diese Scheingüter hier und all der Zauber und Glitter, der über diese Dinge dieser Welt hin gegossen wird und an dem so manches Menschenherz so festklebt. Es wird dann wie Kot erscheine und wie eine Seifenblase zerplatze. Wenn man dann an den Pforten der Ewigkeit steht und zurückblickt und mich dann alles verlassen hat, alle irdischen Stützen verfault und morsch zusammenbrechen, all meine jetzigen Götzen mir gar keinen Trost mehr bieten und ich stehe nackt und bloß da, ohne Jesus, ohne Heiland, wie schrecklich und wie elend wäre dieser im Moment. Möge das keinem hier widerfahren und er in die richtige Richtung gehen auf seiner Pilgerreise. Das Lied ist leider nicht in unserem Liederbuch, deshalb lese ich es nur vor und dann singen wir ein anderes Lied. Aber es ist ein wunderbares Lied, glaube ich, zum Thema. Und es ist von Paul Gerhardt und heißt: Ich bin ein Gast auf Erden. Es heißt so: Ich bin ein Gast auf Erden und hab hier keinen Stand. Der Himmel soll mir werden, da ist mein Vaterland. Hier reise ich aus und arbeite dort. In der ewigen Ruhe ist Gottes Gnadengabe, die schleust all Arbeit zu. Was ist mein ganzes Wesen von meiner Jugend an als Mühe und Not gewesen, solange ich denken kann? Hab ich so manchen Morgen, so manche liebe Nacht mit Kummer und mit Sorgen des Herzens zugebracht. Mich hat auf meinen Wegen manch harter Sturm erschreckt. Blitz, Donner, Wind und Regen hat mir manch Angst erweckt. Verfolgung, Hass und Neiden, ob ich's gleich nicht verschuld, hab ich doch müssen leiden und tragen mit Geduld. So will ich zwar nun treiben mein Leben durch die Welt, doch denke ich nicht zu bleiben in diesem fremden Zelt. Ich wandle meine Straßen, die zu der Heimat führt, da mich ohn alle Maßen mein Vater trösten wird. Mein Heimat ist dort droben, da aller Engel Schar den großen Herrscher loben, der alles ganz und gar in seinen Händen träget und für erhält und alles hebt und leget, nachdem's ihm wohlgefällt. Zu dem steht mein Verlangen, da wollt ich gerne hin. Die Welt bin ich durchgangen, dass ich's fast müde bin. Je länger ich hier walle, je weniger find ich Lust, die meinen Geist gefalle. Das meiste stank und wust. Du aber, meine Freude, du meines Lebens Licht, du zeugst mich, wenn ich scheide, hin vor dein Angesicht. Ins Haus der ewigen Wonne, da ich stets freudenvoll, gleich als die helle Sonne nebst andern leuchten soll. Da will ich immer wohnen. Und nicht nur als ein Gast, bei denen, die mit Kronen du ausgeschmücket hast, da will ich herrlich singen von deinem großen Tun und frei von schnöden Dingen in meinem Erbteil ruhen. Paul Gerhardt. Es hat 14 Strophen, ich habe nur einen Teil vorgelesen. Und damit mache ich Schluss. Amen.